Bevor es gleich in die Predigt geht, darf ich euch einmal noch den Predigttext vorlesen. Und wer mitlesen mag, der steht heute in Epheser 2, 1 bis 10. Und ich lese aus der Luther-Übersetzung vor. Also Epheser 2, 1 bis 10. Ich warte noch kurz, bis die Handy-Apps, Bibel-Apps gezückt wurden. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und jetzt wollen wir auf die Predigt hören.
Jetzt bin ich wieder on. Wie schön, dass du heute da bist. Ich freue mich echt, wir können diesen Tag feiern. Und ich fand eigentlich gerade, das waren schon Predigten. Und wenn du da, das feiere ich einfach immer, diese Lebensgeschichten zu hören. Und ich glaube, dass Gott auch dadurch spricht. Vielen Dank für das, was ihr geteilt habt. Und danke Gott, dass du das tust. Das ist so cool, wie einfach er Geschichten schreibt. Ja, wir haben heute Totensonntag. Wer wusste das? Also wir sind nicht so drin, als Freikirche sind wir ja gar nicht so drin, in diesem kirchlichen Kalender. Aber tatsächlich, Totensonntag, König Friedrich Wilhelm III., ich muss das mal nachlesen, von Preußen, der hat 1816 durch eine Kabinettsorder für die evangelische Kirche das so entschieden. Jeweils der letzte Sonntag des Kirchenjahres sollte ein Sonntag zum Gedenken an die Verstorbenen sein. Also das allgemeine Kirchenfest zur Erinnerung an die Verstorbenen, so hat er das genannt. Vermutlich damals so im Zusammenhang mit den verlustreichen Befreiungskriegen gegen Napoleon. Und dann sagt er, der letzte Sonntag im Kirchenkalender, der erste Advent ist das dann immer, der sollte so gefeiert werden. Und dann hat man so vor 70 Jahren ungefähr gesagt, wir wollen an diesem Sonntag auch nochmal ganz besonders den Charakter der Ewigkeit hervorstellen. Und deswegen nennt man den Sonntag eigentlich heute auch an vielen Stellen den Ewigkeitssonntag, was ich auch einen sehr schönen Begriff finde. Und ich habe mir gedacht, Tod und Ewigkeit, das ist genau das, worum es heute geht. Tod und Ewigkeit. Also wir hatten schon mal so im Vorfeld überlegt, passt denn das, so eine Taufe am Totensonntag? Ja, es passt sehr gut, denn es geht heute um Tod. Es geht heute um Tod und um Leben. Und wir haben gerade schon den Bibeltext gehört. Und ich möchte in der Kürze, und ich glaube, da steckt einfach das Evangelium drin, in der Kürze da das Evangelium nochmal raus leuchten lassen. Und gut, wenn du offen bist und das mitnimmst, was Gott dir sagen möchte. Der Paulus beginnt ja hier, indem er sagt, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt. Ihr wart tot. Das ist eine ganz schön krasse Diagnose. Also gesundheitlich eher ungünstig. Tod. Und das ist eigentlich ganz einfach. Sünde ist die Trennung von Gott. Gott ist Leben. Und die Trennung von diesem Leben ist deswegen Tod. Deswegen sagt es Paulus auch mal an anderer Stelle, die Folge, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ganz logische Folge. Und zwar in allererster Linie ist damit der geistliche Tod gemeint. Ja, also biologisch sitzen dann alle noch da, leben alle noch auf der Erde. Aber geistlich sind sie tot. Und zwar geschieht das in dem Moment, als der Mensch sich von Gott lossagt und sagt, ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Das ist das, was Adam und Eva entschieden haben, indem sie von diesem Baum der Erkenntnis gegessen haben. Du kannst es lesen in 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Sagt Gott den beiden ersten Menschen und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, an dem du davon isst, musst du des Todes sterben. Und genau das ist passiert. Als Adam und Eva von diesem Baum gegessen haben, sich abgetrennt haben von dem Leben, ihren eigenen Weg gehen wollten, da starben sie. Sie starben tatsächlich geistlich. Und wer geistlich tot ist, der hat eben keine Verbindung mehr zu Gott. Das ist das, was gestört ist. Und jetzt ist es so, dass der Mensch leider an der Stelle nicht einfach nur in so eine Neutralität reinkommt, wo man sagen könnte, okay, dann lebt der Mensch halt einfach ohne Gott, sondern das Problem ist, was wir hier im Epheserbrief auch haben, in dem nächsten Vers heißt es, in denen ihr früher gelebt habt, also in Übertretungen und Sünden, nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Die Herrschaft ist nicht mehr unter Gott, sondern unter dem Satan. Das ist die Folge von dem geistlichen Tod. Es gibt keine Neutralität an der Stelle, sondern da, wo Gott keinen Zugriff mehr hat auf das Leben des Menschen und Adam und Eva entscheiden sich, dem Satan, dem Teufel, mehr zu glauben als Gott, da geraten sie unter diesen Mächtigen, der in der Luft herrscht, so wie Paulus das hier sagt. Der Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Das heißt, das Herz des Menschen ist voll von diesem Ungehorsam geprägt. Es geht gar nicht darum, dass man mal sagt, nein, da war der Mensch halt mal ungehorsam. Das Problem ist, dass die Natur des Menschen, das Herz des Menschen, das Wesen des Menschen zu einem ungehorsamen Herzen wird, zu einem ungehorsamen Wesen wird. Das ist etwas, wo sie nicht mehr anders können. Das ist die Sklaverei der Sünde. Und wie sieht so ein Leben aus? Er sagt, der Paulus hier, unter ihnen haben wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Jemand, der nicht verbunden ist mit Gott, jemand, der nicht nach Gott fragt, der lebt nach, Paulus sagt das, den Begierden des Fleisches. Jetzt könnt ihr mal überlegen, was das so sein könnte. Was sind diese Begierden des Fleisches? Ist das, was wir alle kennen unter dem Stichwort Ego, Egoismus. Das geht, im Grunde geht es bei diesem Fleisch um alles, was ich will, was ich denke, was ich fühle. Das ist der einzige Maßstab, der übrig bleibt. Der Geist tot ist, geht es nur noch um diesen seelischen, diesen ego-seelischen Part, der Wille des Fleisches und der Vernunft. Und Vernunft ist hier übrigens auch nicht positiv gemeint. Es ist die menschliche Vernunft, die ihre eigenen Gedanken, die sich ihre eigenen Gedanken macht. Und all das strebt gegen Gott selbst. Im Galaterbrief sagt Paulus das mal, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die beiden sind gegeneinander. Die sind nicht vereinbar miteinander. Also es ist irgendwie eine krasse Zustandsbeschreibung des Menschen. Und Paulus sagt, das trifft auf jeden Menschen zu. Jeder Mensch ist ohne Gott geistlich tot. Also nicht nur so ein kleiner geistlicher Schnupfen, den man vielleicht mit so ein paar kleinen Therapieformen wieder irgendwie wegkriegen könnte. Man kränkelt nicht nur etwas, man ist tot. Und ich glaube, manchmal hat man so vielleicht sogar die Vorstellung so ein bisschen, naja, man könnte mit so ein bisschen spirituellen Hustenbonbons da irgendwas machen. Also nach dem Motto, ja, du vielleicht musst dich noch ein bisschen mehr anstrengen, vielleicht hältst du doch noch ein, zwei der 10 Gebote mehr oder so. Aber tot ist tot. Und ein Toter kann sich einfach nicht selbst lebendig machen. Das ist so. So, und dann, das finde ich so schön bei dem, was jetzt kommt, ab Vers 4. Da heißt es ganz groß, aber Gott. Das große Aber kommt. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Aber Gott, das ist so, ob ihr das kennt, wenn man so einen Satz sagt und manchmal hat man so ein paar, man gibt irgendwie so ein Statement ab und sagt dann am Ende so ein Aber dazu. Ja? Dann wischt im Grunde dieses Aber alles, was man vorher gesagt hat, häufig weg, so gefühlt, ja, das ist alles weg. Das Aber, was Gott hier sagt, das wischt alles weg. Diese Übertretungen und Sünden, die Herrschaft des Satans über unser Leben, das wischt Gott mit diesem großen Aber weg. Völlig unverdient. Das ist so ein Geschenk. Das ist so ein Geschenk aus Gnade, sagt es Paulus. Der packt das hier noch so mit rein. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Weil er weiß, das ist ein unverdientes Geschenk. Etwas, wo ich nichts für tun kann und wo ich auch, wenn ich das erhalte, nicht irgendwie eine Leistung zurückbringen kann und muss. Völlig unverdient macht Gott die, die tot waren, lebendig. Durch Jesus Christus. Mit Christus hat er uns lebendig gemacht. Und da kommt die Taufe ins Spiel. Denn das ist das, was ihr bekennt und was passiert in der Taufe. In der Taufe wird mein altes Leben begraben, mein geistlich totes Leben, und ich werde zu einem neuen Leben auferweckt. Kolosser 2 fasst das nochmal sehr schön zusammen. Kolosser 2, Vers 12, sagt Paulus, mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Mit Jesus begraben, mit Jesus auferstanden. Das ist das, was wir heute feiern. Ein neues Leben. Und es geht eben tatsächlich nur, wenn das alte Leben begraben wird. Dieses Leben, was unter diesem Vorzeichen der Sünde steht. So dieses Leben, was bestimmt ist durch das Ich. Ja, das Ich will, ich denke, ich fühle. Durch die Begierden des Fleisches. Alles, was so, ja, vielleicht irgendwie schön wäre und wo ich eine Eindruck habe, ja, das muss ich und da muss ich jetzt für kämpfen, dass meine Bedürfnisse irgendwie befriedigt werden. Und diesen Willen der menschlichen Vernunft, das wird in den Tod gegeben. Und ich hatte gestern, als wir zusammen Abendmahl gefeiert haben, habe ich euch so ein Schmetterling schon mal gegeben. Das ist für mich so ein Bild ist von dem, was geschieht. Dieser Schmetterling, hier sieht man es auch nochmal in dieser vollen Entwicklung, also die Raupe. Ja, die Raupe, die muss ja tatsächlich zuerst ihr altes Leben sterben, damit ein neues Leben beginnen kann. Es funktioniert einfach nicht, dass die Raupe anfängt zu fliegen, ohne dass sie in diesen Kokon geht, das sieht man da in der Mitte, und das Alte endet, damit ein neues Leben beginnen kann. Das ist das Prinzip bei der Taufe, das ist das Motto, was wir heute feiern. Sterben, um zu leben. Darum geht's. Und das ist eine Herzensentscheidung. Das geschieht gar nicht automatisch, mir auch. Also nur dadurch, dass sie heute untergetaucht wird, dadurch entsteht nicht auf einmal was Neues, sondern das ist das, was in eurem Herzen geschieht. Denn man kann jeden Menschen untertauchen und dann ist er halt nass. Hat er vielleicht gut gebadet. Aber das, was wirklich geschieht, ist eben auf der geistlichen Ebene. Also das bewirkt das neue Leben dafür, wenn ich mein altes Leben hingebe und sterbe. Und das ist wichtig, denn Gott teilt sich nicht den Platz mit unserem alten Ich, mit unserem Selbst. Ich habe mal gelesen, jemand sagte, er hat immer gedacht, es geht darum, sich Gott hinzugeben, also ein hingegebenes Selbst zu haben. Und dann hat er irgendwann mal den Heiligen Geist ganz deutlich gehört, der gesagt hat, ich möchte kein hingegebenes Selbst. Ich möchte ein totes Selbst. Das ist krass, oder? Ich möchte kein hingegebenes Selbst. Ich möchte ein totes Selbst. Das heißt wirklich alles aufgeben. Und ich glaube, dass wir zu dieser Entscheidung, dass wir das wollen, auch tatsächlich eigentlich nur kommen können, wenn wir entdecken, wenn wir eine Offenbarung darüber haben, wie schlecht unser eigenes Selbst wirklich ist. Paulus sagt mal, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das ist Sündenerkenntnis, die man, glaube ich, braucht. Zu erkennen, wie ich ohne Jesus tatsächlich bin. Wie ich ohne Gott wirklich bin. So wie der Petrus, der das mal, der Jesus begegnet und in einem Moment versteht, das ist Gott. Und er weicht zurück und sagt, weich von mir, Jesus. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich passe nicht zu dir. Das ist das, wo es dann, ja, wo es dann möglich ist und was die Motivation ist dazu zu sagen, ich kann mich voller Freude selbst verleugnen. Und damit beginnt das Evangelium. Jesus sagt, was musst du machen, wenn du mir nachfolgen möchtest? Verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Damit beginnt es alles. Denn wir sind einfach nicht dafür gemacht, uns um uns selbst zu drehen. Dafür hat Gott keinen Menschen geschaffen. Das Evangelium ist, dass du dich selbst sterben kannst. Und das beginnt eben mit diesem Tod, das beginnt halt mit dem Kreuz. Ja, lieber Saru und liebe Petra, ich hoffe, ich habe euch nicht erschreckt. Ihr wisst das, um was es heute geht. Wir werden euch heute begraben. In diesem Wassergrab. Ich hatte dem Saru gesagt, wenn ich ihn taufen darf, dann lasse ich ihn auch ein bisschen länger unten. Ja, jemand hat mir gesagt, das muss so lange sein, bis da keine Luftbläschen mehr hochkommen. Das, was ihr heute sagt, heißt, ihr sagt, ihr verzichtet darauf, euer Leben einfach selbst in die Hand nehmen zu wollen. Das, was der Mensch eigentlich von sich aus sagt, ich möchte mein Leben selbst in die Hand nehmen, dieses Essen von dem Baum, das sagt dir, das machen wir anders. Wir sagen, Gott, du bist der liebende Vater im Himmel, du kümmerst dich und wir geben unser Leben dir völlig in die Hand. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das ist das Gebet dahinter. Und das, der Effekt ist schlussendlich tatsächlich, wie es heißt, ich lebe, aber nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist ganz schön radikal, dieses Motto. Sterben, um zu leben. Wir feiern dieses Leben. Und das hat Jesus wirklich versprochen. Das möchte er so gerne. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Das bietet Jesus an. Und dieses neue Leben, das ist ein Leben in Christus. Und ich glaube, das ist echt ein Geheimnis. Hier heißt es ja noch in Vers 6, und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Also wir sind sogar eingesetzt im Himmel. Ich glaube, da habe ich auch noch gar nicht so eine ganze Offenbarung darüber, was das eigentlich heißt. Ich glaube, es heißt viel mehr, als wir haben irgendwie schon so eine Sitzplatzreservierung im Himmel. Also für die Zeit, wenn wir irgendwann mal tot sind, ja, dann kommen wir halt in den Himmel. Weil ich glaube, dass wir tatsächlich als Nachfolger von Jesus Christus auch jetzt schon Himmel in uns tragen. Und ich glaube, dass durch uns auch Himmlisches auf diese Erde kommen soll. Das sagt ja Jesus, dass wir so beten sollen, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich glaube, dadurch ist das möglich. Ja, ich glaube, es ist gut, wenn wir Ewigkeit nicht nur so irgendwie immer in die Ferne packen, sondern die zeitliche Ewigkeit. Das habe ich mal, gestern habe ich noch in einem Bibellexikon gelesen, da sagt jemand, der Begriff Ewigkeit als Anfangs- und endlose Zeitlosigkeit entstammt griechischem, aber nicht biblischem Denken. Bei Ewigkeit geht es vielmehr um die Daseinsfülle, das Leben Gottes. Es ist ein Qualitätsbegriff, der da gemeint ist. Und wir dürfen jetzt schon ja, in dieser Ewigkeitsperspektive beziehungsweise in dieser Ewigkeitsdimension, möchte ich es eigentlich mehr nennen, auch leben. Es ist ein Geheimnis. Das ist irgendwo dieses, wenn wir in Christus sind, dann sind wir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Da ist wirklich was Neues entstanden. Und manchmal könnte man ja sagen, das klingt irgendwie stolz, wenn man sagt, so, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin eine neue Kreatur. Nee, das ist es nicht. Es ist einfach das zu glauben, was in der Bibel steht. Und das zu empfangen, das ist sogar demütig, das zu empfangen, was Gottes Wort sagt. Stolz wäre dem gegenüber, dem zu widerstehen, zu sagen, nee, ich weiß es besser, ich sehe es anders. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, steht bei mir an meiner stillen Zeitecke. Ich habe so eine Lampe dazu gestaltet. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wow, das ist wirklich eine krasse Zusage. Das ist eine krasse Wahrheit. Und das aus Gnade, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und dann noch den letzten Vers aus diesem Epheser 2, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Geschaffen zu guten Werken, finde ich auch so toll. Es sind keine Werke, die wir aus uns heraus tun sollen, sondern es sind Werke, die Gott schon vorbereitet hat. Und wir können einfach darin wandeln. Ich finde das irgendwie toll. Ja, das ist toll. Und ich möchte das immer mehr entdecken, was das ist, was seine Werke sind. Und ganz bewusst auch wissen, ich möchte nicht meine Werke tun. Das kann ich immer noch. Kann ich auch nach der Taufe immer noch meine eigenen Werke tun. Aber ich möchte gerne das entdecken, was Gott schon vorbereitet hat und in diesen Werken wandeln. Und ich glaube, dann kann so das Leben Gottes tatsächlich aus dir hervorquellen. Das ist so eine, diese Quelle, lebendige Quelle, die aus dir herausströmt, das lebendige Wasser. Das Evangelium ist es eben nicht nur, die Eintrittskarte in den Himmel zu bekommen, sondern das Evangelium ist Christus in dir. Und deswegen auch Christus für die anderen. Also nicht nur Jesus ist jetzt mit dir, sondern Jesus ist in dir. Nicht gesegnet werden, sondern verändert werden von innen heraus. Immer mehr gestaltet werden, verwandelt werden in sein Ebenbild. Das, was Gott von Anfang an schon vorhat für jeden Menschen. In sein Ebenbild verwandelt zu werden. Weiß nicht, wenn du heute hier sitzt und sagst, ich merke, ich habe da eine Sehnsucht nach. Ich möchte das. Und vielleicht sogar bereit bist, dein altes Leben zu sterben. Weil auch wenn du heute vielleicht dich nicht taufen lässt, mach's fest. Und nimm dir das vor, spreche uns an. Wir starten direkt wieder eine nächste Taufe. Ich merke das, heute ist meine erste hier. Wenn es draußen schneit, gehen wir halt nicht an den Autobahnsee, sondern machen das hier vor Ort. Und damit kannst du das kannst du das festmachen. Und wenn du schon getauft bist, dann erinnere dich daran, was eigentlich geschehen ist. Ich glaube, das müssen wir immer wieder, Paulus macht das auch immer wieder in den Briefen, er erinnert die Christen daran, sagt, schaut auf das, was auf der Taufe wirklich geschehen ist. Wir haben schon überlegt, ob wir solche Tauferinnerungstage mal einführen. So einmal im Jahr, ein Tag, wo man auch das nochmal ganz bewusst hat, was ist da eigentlich geschehen. Gott liebt dich und er möchte gerne, dass du ein erlöstes und ein freies Leben führen kannst, aus Gnade heraus. Und heute feiern wir das neue Leben. Amen.